wo unser Wort das Leid nicht fasst, wenn man sprachlos wird. Am dritten Sonntag nach Kriegsbeginn. Ah ja, nee, der zweite Sonntag der Passionszeit. Aber beides stimmt. Wenn man fassungslos ist angesichts kaltblütig absurder Grausamkeit. Es gibt Situationen, da müssen Leute, die vor einer gleichgestimmten Menge etwas sagen, auf jeden Fall daran denken, wie gerade die Gemütslage ist. Wenn man nicht mindestens das benennt, dann denken die Zuhörer, der hat ja wohl gar keine Ahnung, was los ist. Mir ist einmal passiert, dass ich in einem Gottesdienst predigte und ich war der Einzige, der nicht wusste, dass die Russen gerade in Warschau einmarschiert waren damals, bei der polnischen Revolte. Es war ja noch lustig, im November, 25. November 1973, werde ich nicht vergessen, Totensonntag. Fahrverbot in Deutschland, Ölkrise. Wir fanden das noch ganz lustig, wir sind durch Schnee zu Fuß zur Kirche gegangen, ich war frisch gebackener Jugendpastor. Predigtext des Sonntags, die Geschichte von den Brautmädchen, wo das Problem entsteht, dass die einen hatten sich nicht genug Öl besorgt. Und da hieß es im Predigtext, gebt uns von eurem Öl. Aber die Saudis haben das für sich gepachtet. Und drei Sonntage lang durfte man sonntags nicht Auto fahren. Der Liter Benzin, weiß ich noch, kostet da damals 49 Pfennige, D-Mark-Pfennige. Das war noch Zeiten. Man hat nur zeitweise an der Tankstelle nur 10 Liter bekommen. Naja, war noch relativ lustig. Wir hatten einen Sonntag, das war der erste nach 9/11. Den 9. September 2001. Unsere Kirche war so voll wie an Heiligabend, tatsächlich. Was sagt er nun zum Weltuntergang? Das Welthandelszentrum zerstört von Terroristen. Predigtthema des Sonntags war, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Gut, Tod kam vor, aber das ist ja Märtyrertod gemeint gewesen, der frühen Christuszeugen. Ich habe dann Offenbarung 19 gelesen, das ganze Kapitel vom Untergang der großen Welthandelsstadt. Und jeder Vers traf. 24. Februar, vor 3 Wochen knapp. Wir hatten uns vorbereitet auf einen fröhlichen Donnerstag. Der Donnerstag, wo man hier aus den Sitzungssälen auf die Straße geht, ja. So für Kölner wohl der bekannte Donnerstag, wo die tollen Tage beginnen. Auch bei uns war alles vorbereitet. Der Fädelszug sollte durch die Etagen der Pflegehäuser gehen. Ich hatte mich vorbereitet auf meine 18. Schlagerstunde, musikbegleitend mit fröhlichen Liedern aus unserer Erinnerung der Alten, die sich freuen, wenn wir unsere Lieder von dazu mal hören. Und dann sitze ich am Schreibtisch und sage, das geht ja nicht. Ich höre Deutschlandfunk mit einem Ohr. Ja, was denn nun? Ich habe mich mit Joachim Noss verständigt. Er sagt, nee, wenn wir deswegen jetzt in Schockstarre verfallen, dann hat der Böse schon gewonnen. Also Augen zu und durch. Trotzdem habe ich eine Zeit lang gedacht, ich lasse die Schlagersendung ausfallen und mache eine Liedmeditation über Martin Luther, ein feste Burg ist unser Gott. Der altböse Feind mit Ernst erst jetzt meint, groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen. Luther vor 500 Jahren, der kannte den Putin nicht. Aber dieser altböse Feind, der manifestiert sich immer und personifiziert sich immer in schrecklichen Menschen in unserer Welt. Aber dann muss man auch die nächste Strophe meditieren. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, es soll ihm nicht gelingen. Und das ist dann das Glaubenswort für die Christen. Also schönen Gruß aus Weltersbach. Bei uns ist Ukraine auch schon angekommen. Wir haben die ersten Frauen im Tal, weil die Stadt Leichling uns gebeten hat, ob wir nicht Quartiere bereitstellen könnten. Und das Pflegehaus Bethanien, das ja vor 1-2 Jahren aufgelöst wurde, weil es für Pflegezwecke nicht mehr geeignet war, ist nun leer und ist der Stadt angeboten. Da können wir zig Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen. Wir sind alle höchst betroffen, aber die Bibel gilt nach wie vor. Und wir haben Passionszeit und denken nach über das Leiden eines noch ganz anderen, des einen, in dem alle Leiden und alle Grausamkeiten dieser Welt sich wiederfinden. Matthäus-Evangelium, Kapitel 26 und 27 in Auszügen. Vorangegangen war, dass Jesus zum vierten Mal im Kreis seiner Jünger andeutete, Freunde, es steht uns was Schwieriges bevor. Wir gehen einen schweren Gang nach Jerusalem. Sie wollten und konnten es ihnen nicht glauben. Und die Szene, dass eine Frau kostbarste Salbe, ein ganzes Vermögen wert, als Zeichen der Ehrerbietung auskippt über dem Haupt Jesu und ihn salbt. Christus, der Gesalbte. Und Judas, der reagierte, jetzt reicht's. Da ging er hin, der Judas Iskariot, einer aus dem Kreis der Zwölf, zu den führenden Priestern und sagte, was gebt ihr mir, wenn ich ihn euch in die Hände spiele? Sie zahlten ihm 30 Silberstücke. Von da an suchte Judas eine günstige Gelegenheit, Jesus zu verraten. Und nun hat der Prozess begonnen vor dem Sanhedrin, dem Synedrium, dem jüdischen Hohen Rat. Und früh am Morgen schließlich fassten die führenden Priester und die Ältesten des Volkes einmütig den Beschluss, Jesus hinrichten zu lassen. Sie ließen ihn fesseln, dann nahmen sie ihn mit und übergaben ihn dem römischen Statthalter Pilatus. Als Judas erfuhr, dass Jesus hingerichtet werden sollte, packte ihn die Reue. Er brachte die 30 Silberlänge mit zu den führenden Priestern und den Ratsältesten. Er sagte zu ihnen, ich habe schwere Schuld auf mich geladen. Ein Unschuldiger wird getötet, ich habe ihn verraten. Was geht uns das an, antworteten sie, das ist deine Angelegenheit. Da warf Judas das Geld in den Tempel, lief fort und erhängte sich. Die führenden Priester nahmen das Geld an sich und sagten, an diesem Geld klebt Blut. Es ist nach dem Gesetz verboten, solches Geld in den Tempelschatz zu tun. Sie berieten sich und beschlossen, davon den Töpferacker zu kaufen und als Friedhof der Ausländer zu benutzen. Noch heute heißt darum dieses Stück Land der Blutacker. So ging in Erfüllung, was der Prophet Jeremia angekündigt hatte. Sie nahmen die 30 Silberstücke, die Summe, die er den Leuten von Israel wert war, und kauften davon den Töpferacker, so wie es der Herr mir gesagt hatte. Als ich 14 Jahre alt war, habe ich einen kräftigen Karriereschub erlebt. Mein Vater wurde nach Hamburg versetzt und ich hatte meine 10 Jahre vorher in einem Kaff im Ruhrgebiet verbracht. Ich wurde schon 3 Monate vor dem Umzug der Familie vorausgeschickt und habe zum ersten Mal eine Stadt kennengelernt, wo Züge unter der Erde fahren, wo es einen Flughafen gibt und gigantische Schiffe. Unsere schöne, große, zweitgrößte deutsche Stadt Hamburg, die Hafenstadt im Norden. Ich bin in die St. Michaeliskirche geraten, zu einem Chorkonzert. Ich wusste, es gibt da so einen Johann Sebastian Bach und auch so Matthäus-Passionen, aber was erlebt man so als 14-Jähriger? Ich saß oben auf der Empore und war hin und weg. Mir lief der Schauer über den Rücken. Was ist das? Natürlich kannte ich die Geschichte. Jesus leiden und sterben und so, aber jetzt packte mich das. Gesungenes Evangelium. Johann Sebastian Bach, der 5. Evangelist. Bei einer Stelle fährt mir noch heute der Schauer über den Rücken, wenn ich das höre. Judas. Von dem wusste ich immer nur, das ist der ganz Gemeine, der Verräter, der Böse, die Ausgeburt der Hölle, der Teufel in Person. Gib mir meinen Jesus wieder. Gib mir meinen Jesus wieder, brüllte ein Bass, der Judas. Hätte ich das gewusst? Das hab ich doch nicht gewollt. Was macht ihr mit ihm? Und da habe ich gemerkt, da kann was nicht stimmen an meinem Vorurteil über Judas. Ist doch kein gemeiner Verräter, der einsieht, hätte ich das gewusst? Er ist unschuldig. Das habe ich doch nicht gewollt, so doch nicht. Ach, unsere Judas-Vorstellungen, die schillern in allen Farben. Ich weiß nicht, ob es eine schillerndste Gestalt der Bibel gibt als den. Es ist so etwa 3 Jahre her, da war Judas in aller Munde. Da zog ein Schauspieler, Ben Becker, durchs Land, füllte die Säle bis zum Ausverkauf in allen Städten, sicher auch in Köln, und führte einen 2-3 Stunden lang Monolog auf, ich, Judas, und schildert diesen Judas in seiner Person, in seiner Widersprüchlichkeit, in seiner eigentlichen Absicht, in seinen Motiven und in der Ausweglosigkeit seines Schicksals. Wer war der Judas? Und obendrein, was hat er denn eigentlich verraten? Judas ist als männlicher Vorname in Deutschland verboten. Wird beim Standesamt abgelehnt. Seit Dienstag bin ich Großvater zum ersten Mal und da ging es darum, wie soll er denn nun heißen? Ja, dann wird gegrübelt, aber das stand schon fest, was an Vornamen denn erlaubt oder verboten ist. Eine der schlimmsten Beleidigungen sogar auf dem Schulhof ist, du Judas, du. Jemandem einen Judasdienst erweisen, heißt ihn gemein reinlegen. Und ein Judaskuss, ein Verräterkuss. Es spricht Bände, wie wir ganz schnell mit Judas fertig werden. Obendrein, das ist ja der typische Jude, der Judas, ja. Der einzige aus dem Zwölferkreis, der aus dem Stamm Juda stammt, aus dem Süden, wo man sich Gedanken machte, wie denn wohl die Zukunft Israels sich gestalten würde. Wo die Erwartung hoch blühte, jetzt ist es soweit. Natürlich auch bei den Fischerleuten im Norden am See Genezareth. Aber das war nun ein wirklich nachdenklicher, intelligenter Mann, dieser Judas. Und in Kombination mit dem, was Martin Luther und viele andere über ihn so sagten und dachten, na ja, der Judas, der Durchtriebene, der Falsche, von den Lügen der Juden. Luther als Kind seiner Zeit. Ja, der Antisemitismus grassiert, treibt schlimme Urstände, wie wir wissen. Und dann in Kombination mit diesem, ja, ihr Christen, was wollt ihr denn? Der Schlimmste, den habt ihr doch unter euch gehabt. Judas Iskariot, also der aus Iskariot, der aus dem Süden, wo man sich Gedanken machte über das, was kommen sollte. Und wo man auch die Vorstellung pflegte, wir werden irgendwie versuchen, die Römer aus dem Lande zu jagen. Und da hatte Judas offensichtlich noch 2 andere Freunde im Jüngerkreis, zumindest Petrus. Er trug den Dolch im Gewande, wie wir wissen, sonst hätte er das nicht geschafft, dem Knecht des hohen Priesters ein Ohr abzuschlagen. Und dann Simon, der andere Simon, Simon der Zelot, wie es immer heißt. Sikarius, die Zeloten. Und die 2. Bedeutung von Iskariot ist der Sikarius der Zelot. Also 3 Widerstandskämpfer im Kreis der 12. Die müssten zusammengehalten haben. Und schon steht unser Urteil fest, ja, das waren die Terroristen. Ein überzeugter Patriot, mit anderen seiner Glaubens- und Sinnesgenossen. Wir sorgen dafür, dass wir die Römer aus dem Lande jagen, mitsamt der ganzen römerfreundlichen Regierung. Was hat er sich wohl für Vorstellungen gemacht? Wir denken von ihm immer, na ja, der war von Anfang an der ausgebuffte Verräter. Moment mal, 1 der 12. Ein treuer Jünger. Nirgendwo steht in der Bibel, dass er kein treuer Anhänger Jesu gewesen sei. Natürlich, weil so furchtbar unverständlich widersprüchlich ist, wie er einkategorisiert wird, wie die Zeitzeugen von damals ihn beschreiben. Er war eben ein Dieb. Erat enim latro. Ja, beschwert sich, dass dieses kostbare Salböl da einfach verschwendet wurde. Ja, das ist eigentlich ein Sinn für Maßhalten und für gesunden Menschenverstand. Und wenn ein Kassierer das ganze Geld verschwendet, würden wir das schon reklamieren, ne? Und er war eben der Kassenverwalter. Er soll ein Dieb gewesen sein von Anfang an. Dann hat Jesus wohl das als seelsorgliche Therapie auch verstanden, dass er diesen im Zuge der Nachfolge umgewöhnen wird zu einem sorgfältigen Haushalter. Aber einer mit gesundem Menschenverstand, mit hohem Intelligenzquotienten, warum nicht? Er hat Nachfolge nicht nur vorgespielt. Unser Urteil steht fest. Der falsche 50er, unaufrichtig, hinterhältig, intrigant und raffgierig. Wirklich? 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Wann ist es nun endlich so weit, dass wir das, worauf wir warten, endlich auch erleben? Die 12 Legionen Engel, die kommen würden und hier aufräumen im Lande. Wann kommt endlich der ersehnte Umsturz, für den wir arbeiten und denken und leben? Und Jesus predigt und predigt Gewaltlosigkeit und Feindesliebe. Ja, und am Ende wirkt er noch so ganz schicksalsergeben und wohl noch lebensmüde. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Was für einen Plan hat Judas sich da zurechtgelegt? Er muss von langer Hand vorbereitet haben, was er im Schilde führt. Ich werde mir und vielleicht auch im Sinne seiner Freunde was einfallen lassen, wie wir Jesus dazu bringen, doch endlich seine Macht zu zeigen. Er muss endlich sein wahres Gesicht zeigen. Jesus zeigt sein wahres Gesicht am Kreuz. Das ist das wahre Gesicht des Gottessohnes. Und dann das mit den 30 Silberstücken. Nun ja, das sind in heutigem Wert 30 Euro. Ein Spottgeld. 30 Euro, diese 30 Silberlinge kommen in der Bibel vor als ein Lohn für einen schlechten Hirten, der versagt hat. Und mit diesen 30 Silberlingen wird der gute Hirte zum Verrat bezahlt. Oder 30 Silberlinge musste der Besitzer eines Rindes bezahlen, wenn sein Rind einen Sklaven gestoßen hatte und dieser dabei zu Tode kam. Ein Spottgeld, ein erniedrigendes Spottgeld. Wegen 30 Euro hat er das nicht gemacht. Das hat den anderen Symbolwert gehabt. Aber nein, durchtrieben, raffgierig, nein, ganz und gar nicht konsequent, durchdacht, konsequent zu Ende gedacht. Judas verfügt eigentlich über all die Qualitäten, die bei uns heute wirklich in hohem Kurs stehen. Das braucht man heute. Die kritikfähig sind und Urteilsvermögen haben, gesunden Menschenverstand. Es gibt zu viele, die sind so begeistert und denken nicht nach. Das wird dann gefährlich, auch unter Christen. Nein, man muss schon sehr konsequent vom Ende her denken, reflektieren. Also, jetzt ist es soweit, wir müssen Jesus endlich zwingen, seine Macht zu zeigen. War natürlich wirklich nicht die feine Art und fies und verräterisch. Aber wenn es denn nun zum Ziel führte, was hat er denn nun verraten? Eine alte Streitfrage. Judas habe verraten, wo Jesus sich befindet. Also das muss sich in Jerusalem längst rumgesprochen haben, den findet man nachts in der Parkanlage im Garten vor der Stadt mit seinen 12 Jüngern. Oder hat er verraten, dass er der Messias ist? Stimmt, das ist ja eigentlich das Messias-Geheimnis. Petrus hatte es aber schon 3 Wochen vorher verplappernd gesagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und sag das nicht wieder anderen, hatte er von seinem Meister als Ermahnung bekommen. Es muss sich herumgesprochen haben, du, er ist wirklich der Messias, zumindest sagt er das von sich. Sonst würde auch die Rechnung aufgehen, er hat das Messias-Geheimnis verraten, ist auch nicht so ganz schlüssig. Ja, und nur damit man in der Nacht- und Nebelaktion kein öffentliches Aufsehen erregt und dann den Jesus im Dunkel identifizieren kann, damit ja der Richtige gefangen genommen wird? Eine der vielen Fragen. Ach, die Theologen schreiben Bände darüber. Und in der Kunst- und Literaturgeschichte wird der Judas als Thema behandelt, wie wer weiß ich nicht was. Man sagt, dass Leonardo da Vinci für sein Bild vom letzten Abendmahl sich in den Verbrecherkreisen in Mailand umgesehen habe, um ein Gesicht zu finden, das ihm gemein genug war, um den Judas darzustellen. Er hat keinen gefunden, das hieß, keiner war ihm gemein genug. Nein, man kommt nicht so schnell zu Ende beim Nachdenken über Judas. Es ist auch immer gefährlich, wenn man mit einem kurzen Prozess macht und dann hat man den Sündenbock. Auf den kann man ja alle Schuld abladen. So eine Projektionsfigur. Natürlich, mich ärgern immer bei dem anderen die Fehler, die ich auch habe, ne? Dann erkennt man sie so deutlich. Und oft entrüstet man sich über das, was ein anderer tut und merkt gar nicht, das ist eigentlich das, was dich selber an dir selber ärgert. Was hat er nun verraten? Wir wissen es nicht. Natürlich den Aufenthaltsort und das ist er und dann der Judaskuss. Und Jesus hatte vorher im Kreis, als sie noch zusammen waren, ihn identifiziert, als man fragte, es soll einen geben, einen Verräter unter uns, eine der Fragen an Jesus mit der unbequemen Antwort, wer ist es, der bei mir zu Tisch jetzt ist und mit an dem Passamahl teilnimmt, er ist es. Natürlich wird Jesus gewusst haben, wie das weitergeht. Und dann gibt es Leute, die stehen auf der ganzen anderen Fraktion. Ja, Judas war ein Gottesbote. Der hat ja dafür gesorgt, dass die Heilsgeschichte zu Ende geführt wird. Dem können ja verdanken, dass Jesus ans Kreuz gekommen ist, ne? Hätte er ihn nicht verraten, dann wäre das vielleicht schiefgegangen. Was man nicht alles denken kann. Natürlich schreibt Gott auf krummen Linien gerade. Und hat Werkzeuge in dieser Welt, die er zu seinem Ziel führt, das ahnen wir nicht. Natürlich war Judas in dem Sinne auch ein Werkzeug Gottes. Und wenn Gott aber auf krummen Linien gerade schreibt, dann können wir nicht mit Absicht schon von Anfang an ganz krumm schreiben, zu wissen, er macht da schon was Gerades draus. Dass Gott alles zu einem guten Ende führt, entbindet uns nicht von unserer Verantwortung. Nämlich von welcher? Meine Erwartung, wie es kommen muss. Und so muss es sein. So wird es kommen. Jesus wird die Römer aus dem Lande jagen. Meine Vorstellung, die muss ich durchsetzen. Und daran ist Judas gescheitert. An enttäuschter Erwartung, an enttäuschter Selbsterfahrung, an dem festgelegten Konzept, so und nicht anders. Ich kenne da solche Erwartungen, die habe ich auch insgeheim mit in mir. Hat nicht Jesus gesagt, folget mir nach, wer mir nachfolgt, der wird leben alle Tage herrlich und in Freuden und wird immer sein reich und schön. Das steht alles nicht in der Bibel, das reimt man sich zusammen aus lauter Parolen. Alle Tage herrlich und in Freuden, das sage ich zwar, leben wir in Weltersbach, stimmt nicht ganz, aber dennoch gerne. Das ist aber der, bevor er in die Hölle kommt, der reiche Mann, der sich nicht um den armen Lazarus vor seiner Tür kümmert, von wegen alle Tage herrlich und in Freuden. Und reich und schön, also bitteschön, das war eine Fernsehserie, ne? Ist uns nicht verheißen. Es gibt so eine Vorstellung von Christsein, ja, dann habe ich so eine Art super Lebensversicherung, damit es mir immer gut geht. Und dann will ich unbedingt, dass sich das auch ereignet. Ich habe mit einer leitenden Mitarbeiterin einer Gemeinde früher eine ernsthafte Diskussion gehabt, die dann behauptete, ja, es wird mir ja in der Bibel versprochen, wenn wir nur richtig beten, dann bekommen wir auch das, was wir wollen. Ja, und deswegen betet sie so lange, bis es so kommt, wie ich es will. Und sie meinte, vollkommen auf dem richtigen Kurs zu liegen. weil sie sich auf ein missverstandenes Bibelwort aus dem Zusammenhang bezieht. Es kommt nicht so, wie ich es will, es kommt ganz anders. Und dann nicht irre werden an meiner falschen Erwartung. Er wechselt dann die Fronten, weil er eine Vorstellung hat, leiden nicht. Wenn, dann muss es glorreich ausgehen. Traget einer des anderen Last, abschütteln. Schnell damit fertig werden. Verzichten, womöglich 7 Wochen ohne. Habe ich nicht nötig. Genießen. Also ich verzichte auch 7 Wochen aufs Rauchen, weil ich sowieso nie geraucht habe. Man kann sich ja auch dann auch die 7 Wochen durchschummeln. Glanz, Erfolge, Ehre. Jesus sagt, selig, die sehnsüchtig warten. Dienen? Nein, herrschen. Glauben? Nein, logisch denken. Maß halten, aufpassen, richtig. Alles erstrebenswerte Geisteshaltung und Charakterzüge. Aber am Ziel Gottes mit uns vorbei. Ich habe vor 4 Jahren an Judas einen Brief geschrieben und dem in Konvent der Pastorenschaft damals vorgetragen, weil wir die Aufgabe hatten, jeder sollte sich aus einem auserwählten Kreis der Morgenandachthalter eine dieser Personen aussuchen in der Passionsgeschichte. Und dann wusste ich gleich, dann ist Judas meiner. Lieber Bruder Judas, du warst nicht das, was man über dich sagt. Ich glaube dir, du warst ein leidenschaftlicher, zielstrebiger Nachfolger Jesu. Du hast dir bei allem was gedacht. Du hast dir deine Gedanken gemacht, wie die anderen. Du hattest ausgeprägte Erwartungen gehabt, wie das alles kommen müsste. Aber dann hast du den Druck nicht mehr ausgehalten, weil es dauerte und dauerte. Und schließlich sollte alles vergeblich gewesen sein? Dann prescht man eben vor und dann ergreift man die Initiative. Bei uns gibt's das heute auch. Es ist bei uns weit verbreitet. Wir wollen Jesus dahin haben, wo wir ihn haben wollen. Herr, ich gehe voran auf der Lebensbahn und du wollest nicht verweilen, mir getreulich nachzueilen. Ich weiß, das heißt nicht so, aber manchmal merken wir nicht, was wir da singen, wem wir versprochen haben, nachzufolgen und wer vorangeht. Das kenne ich auch bei mir, lieber Judas. Es tut mir leid, dass du für dich keinen Ausweg mehr gesehen hast. Schade, du hättest doch besser mit Jesus und den anderen über das, was dich enttäuscht, über deine Gedanken und Probleme mit der ganzen Nachfolgerei reden sollen und nicht alles für dich behalten. Wie es da am Ende ausgeht, da gibt es ja auch 2 Überlieferungen, die lassen sich gar nicht vereinbaren. Einmal habe er sich erhängt und Lukas in der Apostelgeschichte berichtet, er hat seine Verräterspesen in einem Stück Land angelegt. Und daraus wurde dann später dieser Friedhofsteil da. Und dabei sei er zu Tode gestürzt. Nimmt man beides zusammen, da muss man denken, da muss sich wohl ein Baum auf dem Gelände gefunden haben, wo er sich erhängen wollte, und dann ist wohl der Strick gerissen oder so. Die Zeugenberichte berichten aus ihrer Perspektive das, was sie in Erfahrung bringen konnten. Ach Judas, hättest du doch noch mal eine Nacht gewartet und das mit dem Grundstückskauf nicht sofort gemacht. Hättest du doch nicht gleich den Strick genommen oder die Leiter weggestoßen oder wie auch immer dein Suizid damals passierte. Du hättest wie die anderen aus dem Staunen nicht herauskommen können am 3. Tag nach Gethsemane, wo alles auf unvorstellbare, ganz andere Weise gut wurde. Du hättest als Apostel leben können und wer weiß was bewirken können und würdest heute wie deine Kollegen Petrus, der Felsenmann, über den denken wir in 3 Wochen hier nach. Und Thomas, der Zwilling. Ist ja komisch, dass wir mit den 3 so schnell fertig werden. Im Dreijüngerkreis gibt's 3 Versager. Verräter, Der Verleugner und der Zweifler. Thema erledigt. Herr, bin ich's? Du hättest als leuchtendes Beispiel dafür gelten können, dass man an enttäuschter Erwartung nicht zerbrechen muss. Ja, nur durch stille Halten und Warten geschieht Erlösung an uns. Lieber Judas, Jesus hätte auch dir vergeben, so wie er Petrus vergeben hat. Amen.